das ist ein heißer Sommer. Nicht klimatisch. Klimatisch ist es saukalt. Aber in Washington schafft Trump den Frieden in der Ukraine. In Deutschland werden da die freien Wahlen schrittweise abgeschafft. Und warum unterwirft sich oder ist dabei, sich zu unterwerfen, die Schweiz der EU? Das bespreche ich wie immer in unserem Chefredakteursgespräch mit Roger Köppel von der Weltwoche Zürich. Gibt es Frieden in der Ukraine und zu welchem Preis?
Ja, grüß Herr Tichy. Ja gut, wir müssen es hoffen. Wir müssen es hoffen. Ich schwanke zwischen Zuversicht und Ernüchterung. Ich habe jetzt gerade ein Interview gemacht mit dem amerikanischen Geopolitikprofessor, mit dem John Mearsheimer. Und er sieht das eher düster.
Ich fürchte, in welcher Hinsicht? Was ist düster für Mearsheimer?
Ich fürchte, er hat überzeugende Argumente. Also zusammengefasst sagt er, Trumps Diplomatie wird scheitern. Trump sei im Begriff, sich abzuseilen aus diesem Konflikt. Dann die russische Militärmaschinerie sei nicht zu stoppen. Putin habe seine Ziele erreicht. Können wir noch darüber reden, was die Ziele eigentlich sind. Dann die EU liege falsch, unterstütze eine falsche Politik und Zelensky sei ein verklärter Held quasi im Westen, aber für sein Land ein Verderben, eine Tragödie. Er sagt, dieser Krieg wird nicht am Verhandlungstisch enden, sondern auf dem Schlachtfeld.
Nun waren Sie ja immer jemand, der dem man Putin-Freundlichkeit vorgeworfen hat, was ja in Deutschland nach AfD-Nähe ist ungefähr das zweitschlimmste ist. Wenn Sie sagen, welche Ziele hat Putin und wo stoppt er? Das ist ja jetzt die entscheidende Frage. Das ist ja die Frage der Fragen. Marschiert er durch oder wie weit marschiert er durch? Oder gibt es eine echte Beendigung zu Bedingungen, die akzeptabel für alle Seiten sind?
Ja, also ich habe einfach immer eine Interpretation des Krieges vertreten, die eben, ich sage mal, im Medienmainstream nicht akzeptiert wird. Meines Erachtens aber die überzeugende Erklärung ist, wenn man sich etwas vielleicht länger mit dieser ganzen Problematik auseinandersetzt. Ich bin selber vielleicht auch kein Russland-Experte. Ich bin das erste Mal 1992 in Russland gewesen, habe etwas die 90er Jahre erlebt und dann vor allem, als ich damals bei der Weltchefredakteur war, bin ich mehrfach nach Russland gefahren. Mich hat das immer interessiert, dieses Land, das in der Sowjetunion, also ich war quasi unter den Journalisten so ein Anti-Sowjetist, so quasi ja, sehr, sehr, sehr kritisch, kalter Krieger könnte man fast schon sagen, bin dann aber beeindruckt gewesen, wie sich Russland in den 2000er Jahren verändert hat und bin auch fasziniert gewesen von diesem neuen Typus Politiker Putin, über den eben viele Russen, ich respektiere, die ich da kennengelernt habe, sich sehr, sehr positiv geäußert haben. Aber das große Problem, und ich glaube, wenn man das Ganze einfach zusammenfasst, ist, dass der, meines Erachtens eben der Westen, die Amerikaner, nach dem Sieg im Kalten Krieg, wie das halt so oft passiert, übermütig geworden sind. Wir sind die Sieger, das Ende der Geschichte. Es gibt quasi nur noch ein Paradigma, die liberale Demokratie. Und wir sind ja die Guten, wir meinen es gut. Und wir dehnen uns aus mit dem Instrument der NATO. Man hat einfach ausgeblendet, was das in Russland bedeutet, wie das wahrgenommen wird. Das hat man zunächst ausgeblendet. Es gab zwar Kritik, auch von prominenter amerikanischer Seite. Aber mit der Ukraine, als man dann angefangen hat am NATO-Gipfel in Bukarest 2008, die wollten ja die Amerikaner die Ukraine und Georgien in den NATO-Verbund aufnehmen. Das hat dann die deutsche Kanzlerin glücklicherweise verhindert. Sie hat sogar gesagt, das würde eine Kriegsgefahr heraufbeschwören. Man hat das dann in die Fußnoten verlagert. Aber es ist einfach zu einer massiven Einmischung des Westens in dieses zerrissene Land gekommen. Das würde jetzt zu weit führen, das alles hier darzulegen, jetzt aus meiner Sicht. Aber meines Erachtens haben die Amerikaner diesen Krieg letztlich sehenden Auges im Grunde provoziert, weil es ihnen bewusst war, dass das, was passiert, nicht akzeptiert wird von Russland. Und die Russen haben es gesagt und nach meiner Beurteilung hat Putin eigentlich bis zuletzt versucht, diese Explosion eigentlich diplomatisch zu verhindern und deshalb sehe ich diesen Krieg als sehr, sehr vermeidbar an und habe von Anfang an eigentlich immer mein großes Bedauern eigentlich ausgedrückt, dass man sich hier da hineinsteigert in so eine absolute Feindschaft mit dem Resultat, dass am Schluss dann sich die Ukraine kaputt geht. Und es ist ja auch nicht gut für Europa jetzt, diese ganze Zerrüttung des Verhältnisses. Auch für Deutschland ist das schlecht. Also der eigentliche Kriegsgrund für mich ist nicht der territoriale Landhunger Russlands, sozusagen das imperiale Bestreben, sondern es geht hier darum, dass die NATO-Osterweiterung als Bedrohung, als existenzielle Bedrohung der russischen Sicherheit empfunden wird.
Ja, ja, das ist, sagen wir mal, der Beginn des Krieges, darüber kann man so diskutieren. Ja. Aber jetzt müssen wir ja darüber diskutieren, wie man ihn zu Ende bringt. Und die erste Regel ist ja, glaube ich, nach meiner Sicht, Frieden ist wünschbar, wünschen wir uns alle, aber er ist nie schön. Es gibt immer zwei Verlierer, auch der Sieger ist meistens ein Verlierer. Und jetzt ist die Frage, zu welchen Bedingungen wird dieser Krieg beendet?
Ja, das ist vielleicht das Problem jetzt von Trump, dass er gemeint hat, das sei eine ganz leichte Sache, dass irgendwie mit
ein paar, Deal.
Ja, ein einfacher Deal. Er hat, muss ihm aber zugute halten, er hat eingestanden, dass er sich da geirrt habe, habe sich das sehr leicht vorgestellt. Jetzt stelle sich heraus, dass das Ganze kompliziert ist. Ja, das Problem ist einfach, die Russen gewinnen den Krieg. Was man ja im Westen jahrelang, man wollte das gar nicht zur Kenntnis nehmen. Ich meine, bedeutende Zeitungen, die NZZ, schrieben im Herbst 22, Russland sei am Boden, keine Chance zu gewinnen. Wir hatten auch Artikel in der Weltwoche in diesem Stil, die kurz nach dem Einmarsch schon gesagt haben, das bricht alles auseinander. Ich habe sogar mit amerikanischen Generälen gesprochen, auch im Herbst 22, die haben mir erklärt, dass Putin sei geschlagen. Und ich habe immer gedacht,
könnte sein.
Die Unterschätzung Russlands, die Leidensfähigkeit, auch das Chaos natürlich immer am Anfang, aber sie gewinnen diesen Krieg jetzt militärisch, was klar war von Anfang an, weil die Amerikaner immer gesagt haben, zum Glück, weil das wäre dann wirklich ganz dramatisch, sie würden keine Bodentruppen schicken. Und Trump hat mit einer gewissen Verzweiflung gemerkt, wie kann ich Russland zum Einlenken bewegen? Die Sanktionen haben Russland nicht umgebracht, haben zwar geschadet, sie gewinnen militärisch, dann hast du keinen Anreiz aufzuhören. Ich will einfach einen Punkt hier bringen. Und das wird meines Erachtens ausgeblendet, vor allem in Deutschland. Man sieht ja Putin so ein bisschen in der Verlängerung auch von Hitler, von Appeasement-Politik und diese Punkte. Man muss einfach sagen, dass Putin nach dem Einmarsch, nach dem Überfall, bereits nach wenigen Monaten an den Verhandlungstisch gegangen ist mit Zelensky. Auch interessant, warum macht er das eigentlich, wenn sein Ziel doch die absolute Eroberung eines Landes ist? Erster Punkt. Zweiter Punkt, wenn man ein Land wie die Ukraine, einen riesigen Flächenstaat, erobern will, ich meine, dann, wieso gehst du mit 190.000 Soldaten da rein? Ich erinnere, die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, 1,5 Millionen Soldaten in Polen eingefallen. Also man hat hier einfach meines Erachtens sich zu stark einer bestimmten Interpretation ausgeliefert und meines Erachtens einer falschen. Jetzt, was sind die Bedingungen? Die Russen haben drei, so wie ich das beurteile. Erstens, sie wollen eine neutrale Ukraine, keine NATO-Mitgliedschaft. Zweitens, sagen sie, die Territorien, die wir jetzt militärisch erobert haben, die wollen wir behalten, diese vier Oblasten. Es gibt sogar Gebietsabtauschvorstellungen, zum Teil sehr heikler Art, für die Ukraine natürlich faktisch unannehmbar, letztlich nicht annehmbar. Ja, und das Dritte ist die Entwaffnung der Ukraine, im Sinne vielleicht wie Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Davon soll keine Bedrohung mehr ausgeben für Russland. Und das ist die Argumentation von Mearsheimer. Er sagt, das sind Bedingungen, die sind nicht annehmbar für die Ukraine. Man müsste sie zwar annehmen, weil je länger der Krieg dauert, wird es dann noch schlechter, aber er könne verstehen, dass man sich darauf nicht einlässt. Aber das sind die Bedingungen Russlands. Und ich glaube nicht, aber ich kann ja auch nicht in die Kristallkugel sehen, ich glaube nicht, dass sie es wollen und ich glaube auch nicht, dass sie es können, wie zum Teil behauptet wird, dass das die Vorstufe ist jetzt eines groß angelegten Eroberungsfeldzugs. Dann kommt als nächstes das Baltikum, die NATO-Staaten. Das halte ich für nicht gedeckt durch die Wirklichkeit.
Der finnische Staatspräsident sagt, was da passiert, ist eine Art Finnlandisierung. Nicht? Finnland hat zwar den Winterkrieg gegen die Sowjetunion gewonnen, aber musste danach neutral sein und ist unter sowjetischem Einfluss gestanden, lange bis eben auch die Mauer da letztlich in Berlin gefallen ist, was Finnland dann die Luft gegeben hat. Nun ist ja Krieg schmutzig und Frieden ist eben auch schmutzig. Wenn Sie sagen, Sie glauben nicht, dass die Ukraine dies annehmen kann, eine Entscheidung bedeutet, ich brauche eine Option. Ist die Option wirklich, dass die Russen dann gewissermaßen die Ukraine ganz bitter in die Knie zwingen?
Ich glaube, dass meines Erachtens sind diese Kriegsziele der Russen sind eigentlich konsistent. Die sagen eigentlich immer ungefähr das Gleiche. Haben das nicht gewechselt, oder? Während eigentlich überhaupt nicht klar ist, was die Motivlage des Westens ist in dieser Auseinandersetzung. Also eben, man ist eigentlich in diesen Krieg hineingegangen mit dieser NATO-Osterweiterung. Man hat sich sehr stark eingemischt in die Ukraine. Ich meine, es ist eine Tatsache, dass die Amerikaner bei diesem Umsturz 2014 auf dem Maidan eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben. Es ist alles dokumentiert. Es ging ja dann darum, dass eine an sich legitime gewählte Regierung, die wurde weggeputscht aufgrund der Verhandlungen mit der EU. Und dann gab es Verhandlungen und man hat gesagt, gut, es gibt Neuwahlen. Putin wurde einbezogen, die Amerikaner, Frank-Walter Steinmeier. Und das ist dann nicht so gekommen. Es wurde dann gar nicht, diese Abmachung wurde nicht eingehalten. Das hat dann auf der russischen Seite natürlich eine große Verstörung ausgelöst. Ja, genau. Ist die Geschichte. Aber ich sage einfach nur zum Verständnis der Psychologie, um was es hier geht. Was ist das Urproblem in diesem Krieg für Russland? Und das ist eben genau diese Ausdehnung des Westreviers, der Militärallianz im Grunde auf dieses Gebiet der Ukraine, das ein spezielles Gebiet ist. Und das wollen sie einfach nicht, das wollen sie weghaben. Und wenn man jetzt diesen Krieg, wie es aussieht, militärisch zu Ende fechten will, dann ist das einfach für die Ukraine eine noch viel größere Katastrophe.
Ein Zusammenbruch eines Staates.
Ich glaube nicht, dass die Russen die Ukraine erobern wollen, weil die Westukraine ist dermaßen antirussisch. Das ist wie wenn man ein Stachelschwein verschluckt. Das wäre einfach völlig irrational. Ich schließe ja nicht aus, ich habe auch keine Standleitung ins Hirn der Russen und ich misstraue all diesen Raubtierstaaten, selbstverständlich. Ich bin auch dafür, dass man sich militärisch verteidigungsfähig macht, nicht kriegstüchtig, aber verteidigungsfähig würde ich das Wort wählen. Aber ich fürchte, obwohl ich hoffe, es stimmt nicht, aber ich fürchte eben, dieser Professor Mearsheimer hat recht, dass dieser Krieg eben auf die bittere Art endet. Und mich beschäftigt natürlich die Frage, was bedeutet das dann nachher über den Krieg hinaus für die Beziehungen zwischen Russland, zwischen Europa, zwischen Deutschland, den Großmächten, während wir gleichzeitig beobachten, dass ja Trump virtuos mit Putin wieder gute Beziehungen anbahnt. Also letzter Punkt. Gerade die Europäer scheinen mir komplett im falschen Film zu sein. Also während die Amerikaner und die Russen Freundschaft wieder schließen, rüstet man sich hier zu einem angeblich drohenden Krieg gegen Russland. Da gibt's ja schon Daten, als ob die genau Bescheid wüssten, was läuft. Das ist für mich irgendwo das Vertrackte und das Tragische, dass dieser unnötigste aller Kriege zu einer weitgehenden Vergiftung vormals eigentlich sachlicher Beziehungen führt.
Viktor Orban hat in einem Interview mit uns schon 23 gesagt, dass er den westlichen Übermachtsträumen nicht glaubt. Er sagte damals wörtlich, wollen wir wirklich ausprobieren, wie viel die Russen in Reserve haben? Wollen wir das ausprobieren? Ja. Wir sind offensichtlich dabei gewesen, wir haben es ausprobiert. Wir stellen mit Entsetzen fest, dass die Russen eben nicht zu Boden kriechen und aufhören, sondern dass sie eben durchmarschieren. Aber auch Viktor Orban wurde im Westen nicht gehört. Bis vor 3 Wochen war es ein Siegesgedröhn. Man meinte doch ernsthaft, dass man Russland niederkämpfen könnte. Mit Hilfe der kleinen Ukraine, mit den wenigen Menschen der Ukraine, zwar ausgerüstet mit vielen Waffen aus dem Westen, die wir bezahlen und den Russen und den Ukrainern schenken. Aber wie kann man sich so irren in der Politik? Wie kann man an so einer Fiktion festhalten, in der der Wunsch zum Vater des Handelns wird?
Das ist interessant. Ich habe diese Frage auch dem Professor John Mearsheimer gestellt. Wie erklären Sie sich eigentlich diesen Realitätsverlust? Und vielleicht ganz einfach zusammengefasst, ist einfach der Triumph des Moralismus über den Realismus, sozusagen dieses Gutmenschentum. Oder man meint es ja gut, man möchte auf der guten Seite der Geschichte stehen. Man ist nicht einverstanden damit zu Recht nicht einverstanden, dass einfach ein großes Land in ein kleineres Land einmarschiert. Das ist natürlich ein Schock.
Ist ja schon
Ich habe ja einmal mit dem Kreml-Sprecher und der Putin-Vertrauten Herrn Peskov darüber auch ein Gespräch geführt, ein Interview gemacht. Wir haben lange uns unterhalten. Eine meiner Fragen war, warum haben eigentlich die Russen dermaßen versagt? Warum haben eigentlich sie versagt, aus der Sicht Russlands diesen Krieg wirklich darzustellen? Und sie hätten auch alles versucht und so weiter. Wie auch immer, es gibt diesen, diesen Verlust an realpolitischem Denken. Aber das ist ja eigentlich nichts Neues. Das erleben wir ja schon seit vielen, vielen Jahren, auch in anderen Bereichen. Ich habe mich zum Beispiel beim Thema, Sie erinnern sich, Migration, diese ganze Migrationswelle, was man am Anfang gesagt hat, vor allem in Deutschland, das sind jetzt alles Fachkräfte, das ist großartig. Ich meine, natürlich ist Migration eine Urtatsache, die es gibt, aber es gibt eben auch große Probleme, die wollte man nicht sehen. Dann hatten wir das ganze Thema Klima, diese Klimahysterie, wo auch jeder, der eine andere Meinung hatte, wurde sofort irgendwie moralisch in den Senkel gestellt. Dann hatten wir dieses Corona-Thema, wo sozusagen die staatlichen Maßnahmen geradezu auf den Hochaltar der Anbetung gehoben wurden. Und als ich eben schon aufatmete, jetzt ist Corona vorbei, beendet übrigens durch den russischen Präsidenten Putin mit seinem Einmarsch in der Ukraine, dadurch war nämlich das Corona-Thema wirklich abgehalftet, plötzlich war es dann noch extremer. Und ich glaube, das ist jetzt die entscheidende Aufgabe des Journalismus, hier immer wieder diesen Geist der Sachbezogenheit herzustellen. Das heißt ja nicht, dass man diese andere Empörungssicht nicht haben kann. Man kann sich ja fürchterlich aufregen. Ich habe mich auch aufgeregt und hätte auch nicht gedacht, dass die Russen hier diesen Überfall machen. Das ist natürlich auch eine, wie jeder kriegerische Akt, hat etwas Kriminelles, hat etwas fürchterlich Gewalttätiges, aber jeder Krieg ist halt die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Und mich hat von Anfang an bestürzt die Weigerung, bei der Politik, bei den Medien, vielleicht ein bisschen sich zu vertiefen in die Vorgeschichte dieses Kriegs.
Aber die Frage ist nochmal, wie kommt man jetzt raus? Ich meine, Donald Trump zieht sich zurück. Er sagt, Europäer, macht es alleine, kauft die Waffen bei uns ein, wir liefern gerne gegen Scheck, sage ich mal, oder gegen Vorauszahlung vielleicht sogar. Und jetzt plötzlich stehen die Westmächte da, die europäischen Altmächte, im Wesentlichen Deutschland, Frankreich, Großbritannien, und sollen diesen Krieg mit Russland führen. Gestern Nacht ist zum ersten Mal eine Rotte der Bundeswehr, der Luftwaffe in Rumänien aufgestiegen, um einen russischen möglichen Luftschlag zu vermeiden, der in der dann tatsächlich nur in der Westukraine erfolgt ist, nur aus Sicht Deutschlands. Das heißt, rutschen wir da in einen Konflikt rein und unsere Politik hat kein Modell.
Also ich bin versucht zu sagen, rede mich da am Kopf und Kragen, aber ich neige dazu, diese Halbfrage in den Raum zu stellen. Vielleicht müssen gerade die Deutschen später irgendwann einmal dankbar sein, dass jetzt ein Präsident Putin in Moskau am Ruder sitzt und nicht irgendein anderer, von denen es eben auch einige gibt. Ich denke an den früheren Präsidenten Medvedev oder auch dann wirkliche ganz heavy nationalistische Scharfmacher. Ich meine, man muss sich hier keine Illusionen hergeben. Ich meine, Russland ist ein faszinierendes Land, ist aber auch ein gefährliches Land. Und ich verstehe natürlich auch die ganze Befindlichkeit im ehemaligen Ostblock, dass die gesagt haben, wir wollen von der Pranke des Bären befreit werden. Selbstverständlich. Mir wäre es auch lieber, Russland wäre so regiert wie die Schweiz. Wäre mir übrigens auch lieber, Deutschland wäre so regiert wie die Schweiz. Wenn alle so wären wie die Schweiz, dann hätten wir ja keine Kriege mehr, dann ging es allen gut. Aber wir müssen uns ja mit der Realität beschäftigen. Und ich will jetzt aber trotzdem noch sagen, vielleicht ist ja Trump mit seiner Diplomatie erfolgreicher, als wir jetzt eingangs vielleicht gesagt haben. Das ist mal die Worst-Case-Variante, dass das jetzt im Krieg fertig ist. Vielleicht schafft es ja Trump, irgendwie eine Einigung hinzubringen. Ich bin aber eben sehr, 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 sehr skeptisch. Das heißt, wie kommt man aus diesem Krieg wieder raus? Ja, indem die Russen militärisch gewinnen. Jetzt ist die Frage, was ist das übergeordnete Interesse Russlands? Und da würde ich natürlich schon sagen, und das ist möglicherweise auch der Hintergrund dieses Gipfels in Washington, dieses Charmeauftritts von in Alaska, dieses Charmeauftritts von Putin, der ja da eine sehr gehaltvolle Rede gehalten hat, der auch etwas noch fast witzelnd dann die Einladung am Schluss gemacht hat, neckisch, ja, immer sehr bescheiden wirkend, ja, kommt das nächste Mal dann nach Moskau. Ich glaube, es gibt natürlich schon auch ein Interesse Russlands, mit den Amerikanern wieder ein gutes Verhältnis zu haben. Ich glaube auch, Putin ist nach wie vor ein Mann, der, ist ja interessant, alle, die ihn kennen, sagen, er ist ein großer Freund und ein Bewunderer und er ist fasziniert von Deutschland. Er wünschte sich nichts mehr, als eigentlich gute Beziehungen zu Deutschland zu haben. Also man kann in dem Sinn, die russischen Interessen sind sicherlich so, dass sie es nicht auf einen kompletten Bruch mit der westlichen Welt angelegt haben. Sie möchten auch nicht zu nahe an China rücken, das ist eine uralte Rivalität, die haben jetzt eine Zweckgemeinschaft. Und die Amerikaner haben einfach gemerkt, das Dümmste, was wir machen können, ist, wenn wir die russischen Rohstoffe mit dem chinesischen Know-how verbinden, das ist das Dümmste. Aber jetzt kommen wir die Frage, jetzt ist ja die Frage, was sind denn eigentlich die Interessen Europas, Deutschlands? Und da muss ich sagen, dann sind wir da wirklich im Bereich, wo ich mich manchmal frage, werden in diesen Teppichetagen, werden wir da von geopolitischen Analphabeten herumgeführt. Aber das ist auch zu einfach. Ich meine, das sind ja auch nicht alles Dummköpfe, die da in den
aber wenn Sie sich anschauen, wie die da bei Trump da im hinten nachlaufen, wie die sieben Zwerge, es ist ja unvorstellbar. Also auch, aber vor allen Dingen
vielleicht aber die sieben Zwerge, die sich einbilden, dass sie eben keine Zwerge sind.
Ja, wenn zwei Zwerge zusammenhalten, sind sie auch stark. Aber ob sieben dann reichen, weiß man nicht so richtig. Aber was mich eben stört, ist diese absolute europäische Konzeptionslosigkeit. Ja. Denn man spürt ja, dass sie überrascht sind von der Erkenntnis, dass der Sieg nicht garantiert ist, sondern eher die Niederlage wahrscheinlich. Und diese Überraschung, ich frage mich wirklich, woher kann das kommen?
Ja, gut. Also, wer gesteht sich schon gerne eine Niederlage ein? Oder man hat sich jetzt in den letzten drei Jahren, wenn wir uns einfach nochmal die Schlagzeilen da vergegenwärtigen, die Politikeraussagen, diese pausbäckigen, vollmundigen Prognosen. Ja, Russland muss besiegt werden. Es gab die Vorstellung von amerikanischen Präsidenten Biden. Putin muss beseitigt werden. Ich war an Veranstaltungen mit Amerikanern, mit Deutschen, wo auf dem Reißbrett bereits die Aufteilung Russlands gezeichnet wurde, wo man in einer Selbstverständlichkeit sagte, ja klar, Putin muss weg, dann können wir das aufteilen, dann die einzelnen Blöcke sind dann demokratisierbar, wir machen das wie mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist nicht einfach Fiktion, das habe ich gehört von amerikanischen Top-Leuten. Und in das hat man sich versteift. Ich denke an die Zeitungen, die diese ganze Verblendung, also wie in einem Megafon, nach außen geblasen haben. Also man hat sich hier in einen Zustand hineinhalluziniert, einer Siegesgewissheit. Das ist komplett losgelöst von der Wirklichkeit. Und jetzt natürlich das Problem, jetzt geben die doch nie zu, dass sie das verloren haben.
Ja, das könnte man ja zugeben. Wahlen sind dazu da, dass ihr Neuer ans Ruder kommt. Wir haben natürlich diese alberne Annalena Baerbock gehabt, die auch dem damaligen Scholz, der wahrscheinlich eher unserer Position in Wirklichkeit nachgehangen hat, die dem auf der Nase herumgetanzt ist und Deutschland außenpolitisch in diese Lage auch hineinmanövriert hat. Aber jetzt haben wir einen neuen Bundeskanzler, der heißt übrigens Friedrich Merz. Wir haben einen neuen Außenminister, der heißt Wadefuhl. Warum schafft Merz nicht den Bruch mit den fatalen Fehlern der Ampel?
Vielleicht, weil er nicht so guter Politiker ist, wie er sein sollte. Vielleicht, weil er geistig noch im Kalten Krieg stecken geblieben ist. Vielleicht aber auch, weil er überfordert ist, weil er es ist eben eine schwierige Situation und Deutschland hätte im Grunde eine wichtige Rolle zu spielen. Ich kann 100% verstehen, aus der deutschen Sicht ist das Verhalten von Russland hochgradig inakzeptabel und hochproblematisch. Weil wenn Russland Grenzen verschiebt, westlich, und dann quasi die Hand nach Berlin ausstreckt, dann kann Berlin die Hand nicht ausstrecken, weil dann sind wir wieder bei Ribbentrop-Molotow beim Hitler-Stalin-Pakt. Dann kommen natürlich, das sind die Geister, die Monster der Geschichte. Das ist mal da. Das heißt, mit dem muss man umgehen können. Da musst du aber auch die Größe haben und die Klugheit und die Weisheit, die Geschichte auch mal beiseite zu legen, wenn es eben nicht stimmt. Und es ist nicht so, dass nur weil sich Chamberlain in Hitler getäuscht hat und Churchill recht hatte, das macht jetzt aus Putin noch keinen zweiten Hitler. Und jetzt ist natürlich die Propagandawirkung dieser Dämonisierung ist natürlich groß. Das ist auch verführerisch, weil man kann natürlich mit dem Teufel Putin kannst du mehr oder weniger jede Politik rechtfertigen. Du kannst natürlich auch deine Fehler rechtfertigen. Aber Deutschland, meines Erachtens, müsste, und es gibt ja namhafte Deutsche, ich finde zum Beispiel einen Egon Bahr, leider lebt er nicht mehr, aber das sind natürlich Giganten gewesen. Und die haben ganz klar erkannt, Helmut Schmidt hat's erkannt, andere haben es gesehen, auch ein Helmut Kohl hat das natürlich noch intus gehabt, ich glaube sogar eine Frau Merkel hat das gespürt, dass es in Europa Frieden nur mit und nicht gegen Russland geben kann. Und dass man nicht mehr im Kalten Krieg ist. Und dass gerade Deutschland als westöstlicher Divan und mit der ganzen Erfahrung auch zerstörerischen Erfahrung von Kriegen mit Russland, hier eine unglaubliche Autorität hätte und ausgestattet wäre mit historischem Wissen, wo man sagen könnte, wir müssen trotz diesem unannehmbaren Krieg, müssen wir versuchen, auch die russische Seite zu verstehen, um hier einen Kompromiss zu finden. Natürlich vorausgesetzt, Putin ist eben nicht ein Napoleon, ist eben nicht ein Hitler, der die ganze Welt erobern muss. Wenn man verbindlich bei dieser These wäre, man sagt, er ist wirklich eine Art neuer Hitler, ja gut, dann müsste man auch bereit sein, selber zu kämpfen, Blut, Schweiß und Tränen.
Aber das tun wir ja auch
das
nicht.
Das tun wir nicht.
Das geht wieder zu weit.
Genau,
das ist dann inkonsistent.
Genau, da sieht man, dass diese Dämonisierung eben gar nicht ernst gemeint ist. Also ich habe mir eigentlich gewünscht, oder ich wünschte mir, aber wir sind ja kein Wunschkonzert, aber ich glaube, das wäre eine ganz wichtige Rolle, die Deutschland wahrnehmen könnte, wahrnehmen müsste. Russland bleibt ein Nachbar, Frieden wird es nur mit, nicht gegen Russland geben. Aber nach meiner Beurteilung macht Deutschland genau das Gegenteil. Sie gehen sogar jetzt in Konflikt im Grunde mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Man hat das gesehen beim Treffen Trump-Merz. Merz hat ja auf diesem Waffenstillstand beharrt. Und das hat ja dann Trump sehr schnell eigentlich abtropfen lassen, hat ihm die kalte Schulter gezeigt, natürlich freundlich eingepackt. Ja, und jetzt lese ich, dass auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung hier, also wirklich mit fast schon hackenschlagendem Ton, sagt, so fertig jetzt Geisterdebatten, jetzt muss der Taurus geliefert werden. Und das sind für mich dann schon unheimliche Töne.
Ja, das
Töne,
ist die Situation, vor der ich mich fürchte, bei diesen die ersten Start von Bundeswehr-Tornados gegen russische Militärschläge. Das gruselt einem, weil man das Gefühl hat, und dann der Taurus, man rutscht da in einen immer tieferen Konflikt hinein. Aber gut, wir werden ihn jetzt hier nicht lösen. Aber die Frage ist natürlich, und da waren wir am Anfang schon dabei, das ist natürlich auch die Folge, weil in Deutschland nicht mehr offen diskutiert wird. Würde man solche Debatten führen mit Pros und Cons, dann lernen ja beide. Man lernt ja nicht, weil man den anderen total überzeugt, sondern man lernt, wenn man ein bisschen was von dem anderen auch akzeptiert und in sein eigenes Denken integriert. Und Deutschland ist dabei, das ist mein Gefühl, weiß nicht, ob Sie das beobachten, dass eben diese Diskussion ausgeblendet wird. Und Diskussion ist aber das, was eine Demokratie stark macht. Demokratie ist ja nicht, weil irgendjemand vorne ist, der alles weiß, sondern weil aus dem Streit was Neues entsteht für alle Beteiligten, mit denen am Ende vielleicht sogar die Mehrheit der Beteiligten dann eine gemeinsame Linie entwickeln kann. Und jetzt erleben wir in Deutschland, dass wir sogar Wahlen abschaffen. In Ludwigshafen hat ein Wahlausschuss aus den herrschenden Politikern von SPD und CDU hat beschlossen, den AfD-Kandidaten, den lassen wir nicht zu. Und ein Gericht in der weltpolitischen Hauptstadt Zweibrücken, Verwaltungsgericht, hat gesagt, es ist völlig in Ordnung, da wird jetzt gewählt, er kann sich ja nachträglich bei denen beschweren, die ihn gerade abgemurkst haben. Das heißt also, der Wähler wird um seine Wahl gebracht. Jetzt ist Ludwigshafen auch nicht der Nabel der Welt, muss man ja auch gestehen. Ludwigshafen ist eine hübsche Stadt, ein bisschen verfallende Industrie, aber nicht der Nabel der Welt. Aber ist es nicht ein Schritt allmählich, dass man einfach Wahlen abschafft? Wie nehmen Sie das aus der Schweiz wahr?
Jetzt könnte man sagen, gut, Deutschland ist teilweise entschuldigt. Warum? Aus Schweizer Sicht, Deutschland ist eine noch junge Demokratie. Da macht man natürlich solche Fehler. Und immer aus den besten Absichten heraus. Oder man möchte ja vermeiden, dass irgendwelche gemeingefährlichen Leute plötzlich gewählt werden könnten. Weil dem Wähler ist ja nicht zu trauen.
Ja, natürlich nicht.
Und wenn dann die gewählt würden und so weiter. Also ich will das gar nicht mich nur darüber lustig machen. Ich meine, man hat in Deutschland diese Erfahrung gehabt, dass auf einem legalen Weg, wenn auch nicht mit der absoluten Mehrheit, aber zumindest mit einem doch beträchtlichen Anteil einer Partei an die Macht gekommen ist, die dann allerdings auch mit den Stimmen der Liberalen und anderen die Demokratie abgeschafft hat in Deutschland und mit dem Ermächtigungsgesetz die Diktatur eingeführt hat. Und das ist natürlich eine ganz selbstverständlich eine einschneidende Erfahrung, die natürlich eigentlich alles bestimmt, wenn man so will. Und ja, Deutschland, das klingt vielleicht wahnsinnig überheblich, aber ich meine das nicht so. Das ist eine faktische, nicht wertende Feststellung. Deutschland ist eine noch junge Demokratie und sie ist jetzt konfrontiert mit einer Demokratisierung, könnte man sagen, nämlich mit einer Partei, die von nicht von oben, von irgendeiner Siegermacht installiert wurde, sondern von unten entstanden ist, aus der eigenen Bevölkerung heraus im Westen, dann im Osten sich stark vergrößert hat, vom Osten wieder in den Westen wirkt. Jetzt könnte man sagen, diese Partei ist sozusagen Ausdruck einer inneren Demokratisierung Deutschlands, die bestimmte Positionen bringt, vielleicht auch stilmäßig so bringt, dass es ungewohnt ist, dass man es nicht haben will, dass man vielleicht auch ein paar schummrige Figuren da dabei hat, wo man nicht weiß, was läuft. Und jetzt können sie mit dem nicht umgehen. Und jetzt, was passiert jetzt? Ja gut, die Demokratie kann letztlich nur von der Bevölkerung verteidigt und gerettet werden. Vielleicht auch eine Erfahrung, die man jetzt in Deutschland macht, nach so einer Geschichte wie in Ludwigshafen, dass die Leute sagen, ja, aber Entschuldigung, das hat ja jetzt nichts mehr mit Demokratie zu tun, was wir hier haben. Jetzt müssen wir uns vielleicht als Wähler, als Demos, als Souverän, müssen wir uns ein bisschen mehr über Demokratie unterhalten. Wir müssen uns um unsere Demokratie kümmern, weil jetzt, was passiert, ist, dass die Angestellten des Chefs, der Chef ist ja das Volk, das sind die Bürger, das ist eigentlich der Chef, der Souverän. Und die Politiker sind die Repräsentanten, sind die Delegierten, sind die Mandatierten, sind die Angestellten. Das ist wie in einer Firma, die Angestellten plötzlich den Chef über den Tisch ziehen, den Eigentümer. Und da muss sich der Eigentümer vielleicht vom Golfplatz und von seiner schönen, idyllischen, was auch immer, Welt plötzlich wieder in die Politik hineinbewegen. Also das ist ein Moment, wo sich die Bevölkerung, und das wird man dann sehen, wo sich die Bevölkerung auflehnen muss.
Aber das ist ein entscheidender Punkt und es ist vielleicht zu viel Schweiz, die bei Ihnen mitschwingt.
Mir schwingt
zu viel Schweiz mit. Und da schwingt zu viel Schweiz mit, weil in Deutschland fehlen die politischen Instrumente der Beteiligung der Bevölkerung. In der Schweiz gäbe es eine Volksabstimmung. Ja. In Deutschland sagt jeder zu mir, jeden Tag schreiben mir Leser, was soll man jetzt tun? Ja, was soll ich empfehlen? Ja? Also konkret, die Leute, es fehlen uns, der Bevölkerung vielfach, die Möglichkeiten, dem Widerspruch Ausdruck zu verleihen. Mhm. Die Medien, abgesehen von denen, die Sie jetzt gerade schauen, also von den neuen Medien, den demokratischen Medien, nenne ich sie mal, werden sie niedergebrüllt von den regierungsnahen Medien, die das zum Beispiel Ludwigshafen verschweigen. Ja? Mhm. Also Demokratie stirbt ja nicht auf einen Schlag. Demokratie stirbt scheibchenweise wie eine Salami. Und wir sind dabei, in immer mehr Städten faktisch ein Parteiverbot umzusetzen, wobei wir eigentlich eine strenge Regel haben. Nur das Bundesverfassungsgericht kann nach einer mühseligen Verhandlung und auf guter Grundlage ein Parteiverbot aussprechen. Aber plötzlich machen das ein paar Verwaltungsangestellte in Ludwigshafen. Das muss man sich einmal vorstellen. Oder auch in anderen Städten. Es gibt ja eine Reihe von Städten, in denen ähnlich vorgegangen wurde. Aber es fehlt uns in Deutschland die Möglichkeit des Widerspruchs. Das scheint mir das Zentrale zu sein.
Ja, also
er wird sich natürlich Platz greifen, dann umso gewalttätiger möglicherweise.
Was heißt, ich meine, das meist missbrauchte Wort heute, vielleicht in Deutschland, ist Demokratie. Reden ja alle von Demokratie, auch die im Begriff sind, die Demokratie abzuschaffen. Und wenn wir das jetzt etwas dramatischer vielleicht zuspitzen möchten, dann kann man sich ja die Frage stellen, ist das eigentlich noch eine Demokratie? wo die grösste Oppositionspartei verboten werden soll? Ist das noch eine Demokratie, wenn einer vor den Richter gezogen wird, weil er irgendwo mal geschrieben hat, ein Minister sei ein Schwachkopf? Ist das noch eine Demokratie, wenn immer mehr Leute aus Deutschland wegziehen und wenn sie zum Beispiel in der Schweiz ankommen, sagen sie, ich halte es in Deutschland nicht mehr aus, weil das, was wir dort erleben, man kann seine Meinung nicht mehr sagen. Ist das noch eine Demokratie, wenn man am Berliner Flughafen am Vormorgen, wenn ich mal am Einchecken bin, plötzlich einen mir unbekannten Arzt, der in der DDR aufgewachsen ist, mir sagt, es sei heute eigentlich schlimmer in der Bundesrepublik als in der DDR, dann denkt man sich als Schweizer, ja gut, das ist dieser Hang zur deutschen Dramatisierung und so weiter, das ist klar, das ist auch eine Stärke der Deutschen, dass sie natürlich so selbstkritisch sind, ähnlich wie die Schweizer. Aber das sind natürlich die Entwicklungen. Ist Deutschland eigentlich noch eine Demokratie mit diesen Dingen? Und jetzt ist die Frage, und das ist eben genau die junge Demokratie, eine noch junge Demokratie, auch eine Demokratie mit einer ganz extremen historischen Erfahrung, die man ernst nehmen muss. Und das habe ich oft erlebt in Deutschland, dass es eben ein Selbstmisstrauen auch der Deutschen gibt. Sie sagen, oh, es ist ja schon einmal so eine fürchterliche Partei, zumindest teilweise demokratisch erfolgreich gewesen. Kann man den Deutschen, können wir uns selber eigentlich vertrauen oder brauchen wir Sicherungsinstrumente? Müssen wir uns in eine Art demokratischen Käfig einsperren, weil wehe, wenn der Deutsche losgelassen und so weiter. Und das sind ja, ich sage einfach mal, man kann sich darüber lustig machen oder nicht, aber es gibt auch gute Gründe, selbstkritisch zu sein. Das spricht für Deutschland diese Fähigkeit auch zur schonungslosen Analyse, Aufdeckung und umfasst zum Teil bis ans masochistische Grenzen der Selbstinfragestellung. Das ist ja alles auch eine Stärke, ist vielleicht besser, als wenn man nach einer Katastrophe wieder mit stolz geschwellter Brust herumläuft und so weiter, sich auf die Schultern klopft. Aber es gibt verschiedene Risiken. Am Ende des Tages heißt Demokratie, dass der Bürger bestimmt. Wie weit er bestimmt, wie weit die Gewalten ausbalanciert werden, das muss jedes Land für sich entscheiden. Aber auf Ihre Frage, was müsste man empfehlen, gibt es im Grunde nur eine Antwort: mehr Schweizwagen.
Mehr Schweizwagen. Es gibt einen amerikanischen Autor, der hat vor dem Ende des Ostblocks ein wahnsinnig bemerkenswertes Buch geschrieben. Es ist Abwanderung oder Widerspruch. Eine Gesellschaft lebt vom Widerspruch. Und wenn der Widerspruch weggedrückt wird, wir haben Beispiele, gibt es eine Abwanderung und ist natürlich auch schädlich für dieses Land, weil als erstes gehen ja immer die Klugen. Und wir erleben ja in der Schweiz, wenn man genau hinschaut, dass die Schweiz wird jetzt von uns Deutschen übernommen. Also ihr seid bald ein deutscher Bundesstaat, wenn das so weitergeht von der Bevölkerungsmehrheit.
Ich spreche hier von den Verzweiflungsmigranten.
Von den Verzweiflungsmigranten, die auch in der Schweiz natürlich immer über die Grenze schauen und zum Beispiel Tiches Einblick immer abonnieren, was uns freut natürlich, weil sie eben nicht Schweizer sind, sondern nach wie vor mit dem Herzen und mit der heißen Herzen Deutsche sind und Deutsche bleiben wollen. Aber sie hauen natürlich ab. Und weil der Widerspruch nicht gehört wird. Und ich persönlich sehe darin übrigens eine der großen Krisen Deutschlands, dass viele kluge Köpfe dieses Land verlassen oder auch eine besondere deutsche Fähigkeit in die innere Emigration gehen.
Ja, ist aber auch nichts Neues. Ich meine, im 19. Jahrhundert, nach der Niederschlagung der liberalen Revolution, da müsste eigentlich die Bundesrepublik Deutschland dankbar sein, waren wir eigentlich das Zwischenlager für die deutschen Liberalen, die dann irgendwann wieder nach Deutschland zurückgegangen sind. Sind ja manche auch in die Vereinigten Staaten von Amerika gegangen, aber wir verdanken Deutschland auch viel. Ich meine, Ludwig Snell, andere bedeutende Gelehrte haben der Schweiz geholfen, ihre Universitäten aufzubauen und so weiter. Also die Schweiz war immer ein Rückzugsort und vielleicht auch etwas ein Gradmesser für die Zustände in Deutschland. Und es gab übrigens damals, interessant, im 19. Jahrhundert hat Bismarck massiven Druck gemacht auf die Schweiz. Man soll da genau untersuchen, wer da ausgewandert ist und man solle da Informationen liefern und man hat sogar einen Inlandgeheimdienst aufbauen müssen, auf Geheiß von Bismarck. Der wurde dann aber sofort in der Tiefkühltruhe versorgt. Ja, interessant, mehr Schweizwagen. Das würde heißen, jetzt für Deutschland, und das habe ich sogar mal in der Welt vor 20 Jahren geschrieben, Deutschland ist eine große Schweiz, ist eine Magna Helvetia. Es gibt so viele Ähnlichkeiten. Zum Beispiel den Kantönligeist, die Bundeslandorientiertheit. Die Deutschen sind keine Zentralisten, sie sind bundeslandorientiert. Die Deutschen haben eigentlich, wenn man es analysiert von der Monarchie her, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation war ja eigentlich eine relativ demokratische, monarchische Form, zum Beispiel mit Wahlgremien und so weiter.
Der Kaiser wurde gewählt.
Genau, sehr dezentral organisiert. Also die Behauptung, dass die Deutschen keine Ahnung hätten, was Demokratie und Freiheit ist, wie das zum Teil überhöht wurde, das stimmt überhaupt nicht. Das sind andere Traditionen. Die natürlich, das ist der entscheidende Unterschied. Deutschland war ein Flächenstaat oder beziehungsweise ein Flächengebilde mit unterschiedlichen eben sich sehr auf ihre Eigenheit bedachten Fürstentümer. Die wollten gar nie einen Zentralstaat gründen, weil die Deutschen eben auch etwas anarchisch veranlagt sind wie die Schweizer. Aber wenn du natürlich auf so einer großen Fläche ausgestreut bist, all diese Kriege, Napoleon, 30-jähriger Krieg, hat man irgendwann mal gesagt, wir müssen mit der Brechstange jetzt einen Staat gründen. Und das ist dann irgendwie im ersten Anlauf schiefgegangen, nach dem Zweiten Weltkrieg sehr erfolgreich mit der alten Bundesrepublik. Und jetzt haben wir eine Wiedervereinigung, jetzt muss man sie ja wieder neu definieren. Und eben, Schweizwagen würde heißen, direkte Demokratie. Der Bürger muss bestimmen können, muss mehr Macht haben. Politiker sind überfordert in vielen Fragen. Sie brauchen ja auch die Anleitung aus der Lebenswirklichkeit der Leute. Das Zweite, pflegt den Antizentralismus. Im Moment haben wir doch in Deutschland einen völlig ungesunden Zentralismus in Berlin. Das gab es ja früher, ich meine, Sie haben das noch verfolgt, die alte Bundesrepublik kennen das viel besser als ich. Da war die Politik, Entschuldigung, in Bonn, die Medien waren in Hamburg, zum Teil in Berlin. Das war schön verstreut, jetzt ist alles in dieser Megablase, in diesem gewaltigen Resonanzkasten da in Berlin, wo sich alle gegenseitig bestätigen. Und Sie merken es ja, wir haben über die Probleme gesprochen. Und das Dritte, das ist das Wichtigste, Deutschland müsste sofort zur immerwährenden bewaffneten, umfassenden Neutralität nach Schweizer Vorbild. Stellen Sie sich einmal vor, was Deutschland da für eine Rolle segensreich spielen könnte für die Welt, für Europa. Das wäre eine Erfolgsgeschichte schlechthin. Toll.
Jetzt. Aber vielleicht müssen wir dieses Deutschlandreich ja auch wieder auflösen. Vielleicht war 1871 die Gründung des preußischen Dominierten. Vielleicht war das ein Fehler. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück.
Ich wollte nur noch eine für meine etwas ausführlichen Erörterung. Ich wollte nur noch einen Punkt bringen, Vorbild Schweiz. Diese Instrumente, die Sie angesprochen haben, die hatten wir auch nicht immer. Die mussten erkämpft werden. Wir hatten im 19. Jahrhundert hatten wir keine direkte Demokratie in der Schweiz mit dem modernen Bundesstaat, also mit unserer heutigen Verfassung. Und das wurde als drückend empfunden, als Obrigkeitsherrschaft. Und dann ist von Winterthur, also nicht weit von Zürich ausgehend, ist eine demokratische Partei entstanden. Die hat sich für die direkte Demokratie eingesetzt. Und es brauchte dann zwei Verfassungsrevisionen, das einzuführen. Das heißt also, es ist nicht so, dass uns das quasi vom lieben Gott in die Wiege gelegt worden wäre und sozusagen
immer schon. Oder von den Habsburgern.
Genau, oder von den Habsburgern, im Gegenteil. Und das heißt eben auch, dass man solche Instrumente auch sich aneignen kann. Und die haben ja durchaus auch ihre Verwurzelung, wenn auch in anderer Form in Deutschland. Und wenn Politiker sagen, das geht nicht, und schauen Sie mal, was wir da im Zweiten Weltkrieg gemacht haben, dann muss ich sagen, ja, aber Entschuldigung, was ist denn das für eine Verachtung gegenüber dem Wähler und gegenüber dem Steuerzahler? Ich meine, das Geld vom Steuerzahler nehmen Sie, um irgendwelche unsinnigen staatlichen Programme zu finanzieren und Ihre völlig überzogenen Diäten und Löhne. Aber wenn dann der zahlt, auch noch irgendetwas zu sagen haben soll, nein, der ist ja gar nicht zurechnungsfähig, dem kannst du es nicht zutrauen. Da würde ich also sagen, wenn ich auch in der deutschen Geschichte schaue, muss ich sagen, die grössten Fehler in der deutschen Geschichte haben vermutlich nicht die deutsche Bevölkerung gemacht, sondern die beauftragten Eliten, die also, dann zum Teil viel zu viel Macht gehabt haben und sich losgelöst haben. Aber das wäre jetzt eine Riesendiskussion.
Ja, aber natürlich. Ich meine, an der Debatte, glaube ich, ist völlig klar, auch im Dritten Reich hat die Bevölkerung nicht mit Sieg und Hurra nach Russland einmarschieren wollen. Das wissen wir aus den Gestapo-Berichten. Die Bevölkerung hat Angst, sie hätte es nie gewollt. Das war die politische Elite. Aber jetzt, nachdem wir ja so ein bisschen die Schweiz als Vorbild gefeiert haben und ihren Kampfesmut um die Demokratie als Beispiel für die Deutschen, stimmt die ja, wir müssen für die Freiheit kämpfen. Das haben wir ein bisschen verlernt. Wir haben die Demokratie von den Amerikanern aufgedrückt bekommen, muss man schon sagen. Gewollt haben wir es auch nicht so richtig. Also wir müssen für die Freiheit kämpfen. Aber warum gibt es in der Schweiz jetzt so eine Debatte, dass die Schweiz sich der EU unterwirft? Denn das ist ja etwas, was wir in Deutschland sehr fürchten. Nämlich wir fürchten, dass die EU Zentralismus, Autoritarismus und Losgelöstheit von jeder Wirklichkeit und von jedem Wähler, dass die EU dafür steht. Und das wollt ihr jetzt auch?
Ja gut.
Sie muss vielleicht nicht.
Nein, aber muss vielleicht zur Schweiz noch generell, also dass wir das einfach richtig einschätzen hier. Ich bin also ein konsequenter Nicht-Imperialist, aber ich würde sagen, es ist auch nicht verboten, sich von der Schweiz inspirieren zu lassen. Aber Sie haben schon recht, man darf ja nicht als Schweizer sowieso, wollen wir uns ja da nicht so aufplustern, um da jetzt zu sagen, ja, um Himmels Willen, wir machen es ja so gut, wieso haben die Deutschen noch nicht gemerkt, dass sie eigentlich im Grunde der Schweiz beitreten müssten, wobei das vielleicht gar nicht die schlechteste Idee wäre. Ob wir das könnten dann institutionell verdauen, ist die andere Frage. Ja, die EU-Diskussion, das ist natürlich eine Riesengeschichte, hochinteressant. Ja, warum ist diese Diskussion da? Die gibt es natürlich seit die EU, damals 92, seit wir diese Abstimmungen gehabt haben, Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum. Und damals war eigentlich die Stimmung sehr pro EU in der Schweiz. Man hat gesagt, ja, das ist das Zukunftsmodell, die Schweiz ist vielleicht eher etwas aus der Geschichte, aus der Zeit gefallen, Ende des Kalten Kriegs, einfach diese Übertreibungen wieder, man hat sich da in etwas hineingesteigert. Und jetzt stellen wir fest, dass diese EU-Begeisterung bei der Bevölkerung eigentlich am Nullpunkt ist. Also wenn Sie jetzt in der Schweiz ein Programm machen würden, treten wir der EU bei, dann hätten Sie keine Chance. Das heißt, auch die Kräfte in der Schweiz, die der EU beitreten wollen und immer noch beitreten wollen, die würden es nie zugeben, weil sie wissen, sie gewinnen nicht. Und darum ist die Diskussion etwas unehrlich in der Schweiz. Man verkauft das Thema eben anders. Man sagt, nein, es ist kein EU-Beitritt, was jetzt da läuft, sondern wir schließen da einen Vertrag, wir sollen einen Vertrag abschließen, der ermöglicht uns einen noch optimierteren Marktzugang. Wenn wir den nicht unterschreiben, dann gibt es Probleme mit der Europäischen Union, das ist für die Wirtschaft schlecht und wir haben gar keine Souveränitätsverluste, das ist rechtspopulistische Propaganda, wenn man da behauptet, mit diesem Vertrag finde eine faktische Unterwerfung der Schweiz unter die EU statt. Das ist die Diskussion. Also Sie würden jetzt niemanden finden, der Ihnen in der Schweiz sagt, doch, wir sollten der EU beitreten. Vielleicht Roger Döweg, der frühere SRG- und Zeit-Chef, der würde das so darstellen, seine Ehrlichkeit, aber das ist nicht die Mehrheit.
Also ich kriege gerade das Signal, die Kamera läuft leer. Das heißt also, die Schweiz muss auch um ihre Freiheit kämpfen, und zwar um ihre Freiheit, sich nicht von einem Brüsseler Vertrag die Hände, die Füße fesseln zu lassen und dann ins Wasser geworfen zu werden. Ich glaube, vielen Dank für dieses Gespräch und wir werden es dann demnächst wieder fortführen, einfach das so zu resonieren über Deutschland, die Welt aus der Perspektive der Schweiz. Vielen Dank.
Danke vielmals.